Achim Gründel, Helmut Ziegert, argumentierten in einem Aufsatz von 1983, dass die moderne Archäologie, Zitat, in ihrem Ziel, früheres Verhalten von Menschen aus den Spuren eben dieses Verhaltens zu entschließen, eng mit der Kriminalistik verwandt sei. Und Massimo Pallottino, der italienische Archäologe, sah das schon 1968 ganz genauso. Und er schrieb: If we were to compare the reconstruction of the past with a large-scale police inquiry or a trial, tradition would be the equivalent to the depositions of the witnesses, and archaeological data would represent the material evidence. The former, eloquent and circumstantial, but not always reliable, the latter, fragmentary, not always clear meaning, but in themselves incontrovertible. In the hunt for clues and the ingenuity required to fit them into place, in the effort to interpret them logically, archaeologists do in fact very closely resemble criminal investigators. They operate on the front line of historical research like true detectives of the past. Und auf den ersten Blick sind tatsächlich sowohl die Archäologie wie auch die Kriminalistik darauf bedacht, in der Gegenwart zu beobachtenden Resultate mit Hilfe von handfesten Indizien zu erklären und dadurch Vorgänge, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben, zu verstehen. Der Detektiv ist der Archäologe des Verbrechens. Der Archäologe ist umgekehrt der Detektiv, der der Vergangenheit auf die Spur kommt. Er steht außerhalb des Geschehens und analysiert kleinste Spuren mit naturwissenschaftlichen Methoden und scharfem Verstand. Schließlich zu einem Urteil kommt. Sowohl der Archäologe wie auch der Detektiv operieren dabei mit konkreten, beobachtbaren Fakten, die oft unbeabsichtigt hinterlassen wurden, weil sie im Unterschied zur menschlichen Erinnerung eben nicht tendenziös sein und Sicherungen oder Urteile erlaubten. Könnten sie menschliche Zeugen manchmal sogar objektiv berichtigen. Aber so wird das jedenfalls gelegentlich dargestellt oder impliziert. Tatsächlich haben Archäologen und Kriminologen auch gelegentlich schon erfolgreich zusammengearbeitet. Zum Beispiel in großflächigen Oberflächensurveys und bei der Rekonstruktion von Gesichtern auf der Grundlage von Schädeln. Man spricht ja auch bereits von einer entstehenden neuen archäologischen Unterdisziplin der sogenannten forensischen Archäologie. Nun, historisch gesehen entwickelten sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur die moderne Kriminalistik mit ihren empirischen Beweismethoden und die moderne Archäologie parallel zueinander, sondern auch das Genre des Detektivromans entstand zu dieser Zeit. Die weltberühmte Kriminalschriftstellerin Agatha Christie war sogar mit einem Archäologen verheiratet, Max Malone, und hat ihn oft auf seinen Ausgrabungen vor der Vorgänger begleitet. Wie eine derzeit wandelnde, auch durch Deutschland gewanderte Ausstellung hinlänglich belegt. Christie betrachtete die Archäologie als ein Puzzle der Vergangenheit und sprach oft über die offensichtlichen Parallelen zwischen der Arbeit von Archäologen und Detektiven. Nicht zufällig geht es in ihrem Roman Murder in Mesopotamia um Vorfälle auf einer Ausgrabung, bei der es sich offenbar um eine Abbildung von Rulis Grabung in Ur handelt. Detektiv Hercule Poirot erinnert sich in einer späteren Episode wie folgt. Einmal wurde ich zu einer archäologischen Expedition berufen. Ich habe dort etwas gelernt. Wenn bei einer Grabung etwas aus dem Boden kommt, wird alles Umliegende sehr sorgfältig gesäubert. Man nimmt die lose Erde weg, man kratzt hier und dort mit einem Messer, bis schließlich der Gegenstand hervorkommt, um ganz für sich gezeichnet und fotografiert zu werden, ohne dass irgendetwas umliegt, das die Aufzeichnung verwirrt. Genau das habe ich versucht zu tun, das Nicht-Dazugehörige beiseite zu schaffen, sodass wir die Wahrheit und nichts als die nackte Wahrheit sehen können. Offenbar ist Poirot zum Teil von archäologischen Methoden inspiriert. Und am Ende des mesopotamischen Abenteuers spricht ihm der Archäologe Dr. Leitner ein großes Lob aus. You would have made a good archaeologist, Monsieur Poirot. You have the gift of recreating the past. Die Ironie der Geschichte liegt freilich darin, dass am Ende ausgerechnet die archäologischen Fähigkeiten des Detektivs den Archäologen selbst als Täter überführen. Auch eine Reihe von Archäologen haben sich am Verfassen von Kriminalromanen versucht. Darunter Stanley Cassin aus Oxford, der interessanterweise auch Max Marwans Tutor gewesen war. Und natürlich Glyn Daniel aus Cambridge, dessen Detektivfigur seinerseits ein Archäologe ist. Aber die Verbindungen von Kriminalistik und Archäologie reichen noch weiter. Michael Shanks hat vor einigen Jahren auf die Ähnlichkeiten zwischen archäologischem Diskurs und einem Gerichtsprozess hingewiesen. Und da steht da, archaeology is judicial. The archaeologist is judge and clerk of the court. The past is accused. The findings are witnesses. As in Kafka, we do not really know the charge. There's plenty of mystery. Archaeology follows the process of the law. Inquiry, the accused and witnesses are observed and questioned, tortured with spades and trowels. Adjudication, the archaeologist reflects on the mystery and gives a verdict. Inscription, the archaeologist records trial and sentence and publishes for record of precedence. Dies wurde wörtlich genommen in einem Untersuchungsausschuss über den CERN Giant in Dorset. Das Thema der Untersuchung war die in den anstehenden Kalk eingehackte Figur eines Riesen, eines nackten Riesen. Und man wollte dazu beitragen, herauszufinden, wie alt diese Darstellung tatsächlich ist und was sie uns heute zu sagen hat. Der Ausschuss tagte am 23. Mai 1996 vor einem zahlreichen Publikum im Gemeindesaal von CERN Abbas in der Gemeinde. Das Ganze wurde von der BBC gefilmt, die die Debatte in der Form eines Gerichtsdramas darstellen wollte. Drei unterschiedliche Hypothesen wurden vom Ausschuss behandelt. Erstens, dass der Riese vorgeschichtlichen bzw. römisch-zeitlichen Ursprungs ist. Zweitens, dass er mittel- oder nachmittelalterlich ist. Und schließlich, dass er ganz unabhängig seines Alters von Bedeutung ist. Tim Darbo, Ronald Hutton und Barbara Bender fungierten als Anwälte für die eine dieser drei Hypothesen. Zusätzlich zu ihren eigenen Plädoyers hatten alle drei jeweils eine Reihe unabhängiger Experten als Zeugen dazugeladen. Der Ausschuss wurde geleitet von Gutachtern, die auch das Kreuzverhör und die Befragung der Zeugen koordinierten. Das Publikum seinerseits wurde zu Geschworenen gemacht und entschied sich schließlich mit großer Mehrheit für eine Hypothese des vorgeschichtlichen bzw. römisch-zeitlichen Ursprungs des CERN Giant. Doch zurück zum Spurenlesen. In einem berühmten Aufsatz über Spurensicherung hat Karl Ginzburg argumentiert, dass es ein epistemologisches Modell des Spurenlesens gäbe, sozusagen ein Indizienparadigma. Dieses Indizienparadigma habe sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Humanwissenschaften ausgebreitet, obwohl seine Ursprünge sehr viel weiter zurückreichen und mit dem Pferden- und Spurenlesen von Jägern sowie frühen Formen des Wahrsagens in Verbindung gebracht werden kann. Wahrsagen ist mit dem Spurenlesen in umgekehrter Richtung, das heißt Zukunft. Ginzburg stellt so einen epistemologischen Zusammenhang zwischen einer Reihe von ganz verschiedenen Bereichen her, in denen allesamt auf prinzipiell ähnliche Art und Weise kleinste Spuren gelesen werden, um ihnen zugrunde liegende Ursachen zu erschließen. Von Hercule Poirot, Sherlock Holmes und der Bedeutung von Indizien in der modernen Kriminalistik war schon die Rede. Eine weitere relevante Disziplin, die Ginzburg diskutiert, ist die Kunstgeschichte. Giovanni Morelli entwickelte eine Methode, die Maler unsignierter Bilder anhand scheinbar nebensächlicher Details identifizieren kann. Morelli argumentierte, dass sich in den Darstellungsweisen von Details wie Ohrläppchen, Nasen, Fingernägel und Zehen gelernte Techniken und unbewusste Routinen eines individuellen Malers besser spiegeln als in auffälligeren Merkmalen, die leicht kopierbar sind. Mithilfe dieser Methode werden nicht nur Zuweisungen zu bestimmten Malerpersönlichkeiten möglich, sondern manche Bilder überhaupt erst authentisiert. Die gleiche Methode ist später von John Beazley, dem klassischen Archäologen, zur Identifizierung von Malern unter schwarz-grüner Vasen und deren Schulen angewandt worden. Sie hat in der klassischen Archäologie bis heute zahlreiche Anhänger gefunden. Auf prinzipiell ganz ähnliche Weise schließt auch die Medizin von bestimmten regelhaften, unintendierten Symptomen auf deren Ursache, die es im Heilungsprozess positiv zu beeinflussen gilt. Sehr deutlich wird dieses Indizienparadigma insbesondere in der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Freud, Morelli und Conan Doyle hatten gemeinsam, dass sie alle als Ärzte ausgebildet waren und möglicherweise deshalb ähnlich dachten. Freud war nicht nur ein Fan von Sherlock Holmes, sondern er kannte auch einige von Morellis Aufsätzen. So wundert es kaum, dass er eine direkte Analogie zwischen der Methode der Psychoanalyse, den Ansätzen von Holmes und Morelli und der Archäologie sah. Gleich einem Detektiv, schrieb Freud, sollte man in der Psychoanalyse die kleinen Anzeichen nicht unterschätzen. Vielleicht gelingt es, von ihnen aus größer auf die Spur zu kommen. Für Freud, der nicht nur lebhafte archäologische Entdeckungen seiner Zeit in Pompeji, Rom, Knossos und Troja verfolgte, sondern auch ein begeisterter Museumsbesucher und Antikensammler war, entsprach die frühe Kindheit der menschlichen Vorgeschichte deren Überreste und Ruinen im Laufe der Zeit verdrängt und verschüttet werden. Träume und neurotische Persönlichkeitsstörungen waren Freuds bevorzugte Ausgrabungsstätten. Genau wie ein Archäologe Fragmente antiker Zivilisationen durch Ausgrabungen freilegen, so betrachtete er den Psychoanalytiker als in der Lage, unvollständig erhaltene Erinnerungen und Überbleibsel aus der frühen Kindheit eines Patienten freizulegen, die zuvor unter Schichten von Amnesie verschüttet und unbewusst verborgen waren. Und aus ihnen wollte Freud vollständige psychische Konstellationen rekonstruieren. Freud schrieb in seinem Buch Konstruktionen in der Analyse, dass die Arbeit des Analytikers eine weitgehende Übereinstimmung mit der des Archäologen zeige. Etwas langes Zitat, aber es ist besonders signifikant. Also Freud schreibt, sie ist eigentlich, die Arbeit des Analytikers ist eigentlich damit identisch mit dem Archäologischen. Nur, dass der Analytiker unter besseren Bedingungen arbeitet, über mehr Hilfsmaterial verfügt, weil er sich um etwas noch Lebendes bemüht, nicht um ein zerstörtes Objekt. Aber wie der Archäologe aus stehen gebliebenen Mauerresten die Wandungen des Gebäudes aufbaut, aus Vertiefungen im Boden die Anzahl und Stellung von Säulen bestimmt, aus den im Schutt gefundenen Resten die einzelnen Wandverzierungen und Wandgemälde wiederherstellt. Genauso geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus erinnerungsbrochenen Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analysierten zieht. Bald bleibt das Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung und Zusammenführung der erhaltenen Reste unbestimmt. Auch manche Schwierigkeiten und Fehlerquellen sind für manche mit dem Menschen. Eine der heikelsten Aufgaben der Archäologie ist bekanntlich die Bestimmung des relativen Alters eines Fundes. Und wenn ein Objekt in einer bestimmten Schicht zum Vorschein kommt, bleibt es oft zu entscheiden, ob es in dieser Schicht eingehört oder durch eine spätere Störung in die Tiefe geraten ist. Freud war ein Stammkunde des antiken Händlers Robert Lustig in Wien, den er etwa zweimal die Woche besuchte, während ich selbst in Freuds Wohnung kam. Nach und nach nahm sein Büro und Arbeitszimmer den Charakter eines Museums, das Freud ganz offensichtlich. Charakter eines Museums an, das Freud ganz offensichtlich in seiner Arbeit inspirierte. Bei seinem Tod umfasste die Sammlung über 3000 Stücke, von denen die meisten noch heute im Londoner Sigmund Freud Museum zu sehen sind. Und da sieht man die Sigmund, die sich auch auf dem Bild erscheint. Und ganz kurioserweise wird die Archäologie in Ginsburgs Aufsatz nicht herangezogen, obwohl sie ohne Frage nicht nur selbst methodisch stark von der Idee des Spukenwesens bestimmt war, sondern eben auch das Indizienparadigma selbst mitgeprägt hat. Neue symbolische und semiotische Ansätze in der Archäologie teilen mit der Vorstellung vom Archaeological Record der New Archaeology die Charakteristik, dass es ihnen darum geht, anhand einer genauen Analyse von Funden und Befunden der Vergangenheit eben auf die Spur zu kommen. Wie das Beispiel Sigmund Freuds zeigt, lässt sich Ginsburgs Indizienparadigma, das er selbst auf das Modell der medizinischen Semiotik zurückführt, ebenso gut oder besser als ein archäologisches Paradigma verstehen. Da passt es gut, dass selbst die ex-kriminalistische Fingerabdruckmethode ihren Ursprung in den privaten archäologischen Studien an prähistorischen Stapfen hat. Und bislang habe ich von der Archäologie als einer bestimmten Art Spurensichern zum Spurenlesens allgemein gesprochen. In dieser Perspektive bedient sich die Archäologie dieses methodischen Ansatzes für ihre eigenen Ziele, nämlich der Rekonstruktion der Vergangenheit. Nun kann man meinen Titel Archäologie als Spurensicherung aber auch anders lesen. Und zwar indem man die Betonung auf die zweite Hälfte dieser Nebeneinanderstellung legt und den Begriff Spurensicherung als Namen kursiv schreibt. Archäologie also in der speziellen Manifestation der Spurensicherung. Was damit gemeint ist, muss ich nun zunächst erläutern, bevor ich einen dritten Abschnitt versuchen werde, beide Stränge wieder miteinander zu verbinden. Wenn ich von Spurensicherung in Kursiv spreche, beziehe ich mich natürlich auf die nach wie vor einflussreiche Kunstrichtung mit denselben Namen. Sie fand ihren Anfang in einer Hamburger Ausstellung von 1974, die eine Reihe von archäologischen Methoden des hier die Künstler erstmals zusammenbrachte. Zu den bedeutendsten Vertretern zählen an Patrick Poirier, Nicolas Lang, Paula Monquette und Charles Simmons. Aus jüngerer Zeit ebenfalls hinzuzurechnen sind unter anderem Susan Hiller, Mark Dion und Nigel Poole. Ich möchte mich aber auf zwei Beispiele beschränken. Zunächst an Patrick Poirier. Beide wurden 1942 geboren und ihre späteren Arbeiten sind wesentlich von ihren Kindheitserfahrungen im zerstörten Frankreich der Nachkriegszeit. Als sie 1970 gemeinsam die Überreste buddhistischer Tempel in Angkor in Kambodscha besuchten, wurde ihr Interesse an der Archäologie geweckt, das bis heute anhält. Ihre künstlerischen Arbeiten drehen sich seitdem vor allem um zwei eng verwandte Themen: die Zerbrechlichkeit und Zerstörung von Kulturen und Zivilisationen und die Wichtigkeit des kollektiven Gedächtnisses. Anne und Patrick Poirier bezeichnen sich deshalb übrigens auch selbst häufig als Archäologen. Anne Poirier drückte ihr gemeinsames Interesse in einer Diskussion 1998 in Göttingen so aus: "Our work is about the possibility of the past and the impossibility of the future." Ein gutes Beispiel ist ihre Arbeit Ostia Antica von 1971-72, das auf einer 200-jährigen Erkundung der archäologischen Ausgrabungsstätte von Roms Hafen beruht. Die Arbeit besteht aus ganz verschiedenen Teilen. Zunächst gibt es da einen 3 Meter langen Plan von Ostia Antica im Zentrum. Das aus ihren eigenen Erfahrungen des Platzes entstanden ist, in einem archäologischen Plan ähnelt, aber nicht identisch ist. Das ist natürlich nicht der Plan, sondern das Modell, das wir jetzt kennen. Dann gibt es ein großes Miniaturmodell der Ruinenstätte, 11x6 Meter, das auf diesem Plan mit den eigenen Erinnerungen des Poiriers beruht und ein volles Jahr Arbeit darstellt. Drittens eine Serie von dünnen Papierabdrücken von Hausteilen, Wänden und Mosaiken. Und schließlich mehrere Notizbücher, die nicht nur Beschreibungen, Kommentare der Künstler erhalten, sondern auch einige gepresste Blumen und etwas Erde. Es wird sofort klar, dass dies nicht ein Versuch ist, die alte Stadt zu rekonstruieren, sondern viel eher eine Art Wiedergeburt der Ruinenstätte in der Gegenwart unter den Vorzeichen der Erinnerung. Das Ziel ist es, nicht eine bestimmte Ausgrabungsstätte so akkurat wie möglich festzuhalten oder uns irgendetwas Neues über das Antike Ostia Antica beizubringen, sondern ein sehr persönliches Erlebnis, die Überreste dieses Platzes zu dokumentieren und dadurch einen visuellen Kommentar zu Themen wie Alter, Verfall und kollektiver Erinnerung anzubieten. Ein zweites Beispiel ist der amerikanische Künstler Mark Dean, der sich zunächst von bestimmten älteren Methoden der Naturwissenschaften und in jüngerer Zeit auch von der Archäologie hat inspirieren lassen. In seinen früheren Arbeiten hat sich Dean oft auf die Naturforscher des 18. und 19. Jahrhunderts bezogen, die auf Entdeckungsreisen in entlegenen Teilen der Welt als Sammler und Typologen der Naturgeschichte auf der Spur waren. Dion ahmte nicht nur ihre Arbeitspraktiken im Feld und im Labor nach, sondern auch die zur gleichen Zeit beliebten Kuriositätenkabinette sowie die entstehenden Publikationen. Eines seiner Werke, hier zu sehen, trägt den Titel Taxonomie ungefährdeter Tierarten, The Taxonomy of Non-Endangered Species, und zeigt Mickey Mouse vor einem Regal auf einer Leiter stehend, das beschriftete Glasbehälter mit in Alkohol eingelegten Spielzeugtieren enthält. In einer anderen Arbeit, Ein Meter Dschungel, A Meter of Jungle, entfernte Dion einen Kubikmeter Erde aus dem brasilianischen Regenwald und transportierte ihn in einen Ausstellungsraum, wo er dessen kompletten Inhalt sortierte, klassifizierte und schließlich seine Sammlung ausstellte. Quasi ein archäologischer Fundplatz der Zukunft entstand 1994 in der Form eines zeitgenössischen Kinderzimmers, das nur mit solchen Möbeln, Spielzeug und anderen alltäglichen Objekten umgefüllt war, die mit Dinosauriern infiziert waren. Das Werk hieß Als Dinosaurier die Erde beherrschen, und Dinosaurs Rule the Earth, Toys R Us. Die uns am meisten archäologischen Projekte waren jedoch seine diversen Grabungen nach Artefakten. Eine davon fand vor 3 Jahren in Zusammenwirkung mit der Tate Gallery in London statt. Im Rahmen dieser sogenannten Tate Tensil Grabung, suchten Dion und ein Team von Freiwilligen von mitten in London das Ufer der Themse intensiv nach Artefakten. Die gefundenen Gegenstände wurden unter Beobachtung der Öffentlichkeit gesäubert, identifiziert und klassifiziert. Dann wurden sämtliche Funde von Tierknochen über Spielzeug und Glasscherben bis hin zu Kreditkarten systematisch sortiert und in einem großen, eigens eingefällten Kuriositätenkabinett sowie in 5 Schatzkisten in der Tate Gallery ausgestellt. Über seinen Ansatz schrieb Dion: "During my digs into trash dumps of previous centuries, I'm not interested in one moment or type of object, but each artifact, be it yesterday's juice fruit wrapper or 16th century porcelain fragment, is treated the same." Nun, was soll man als Archäologe von derlei Werken halten? Man mag zunächst in der Spurensicherung kritisieren, dass sie die archäologische Methodik nur oberflächlich parodiere und gar kein wirkliches Verständnis der Vergangenheit und ihrer materiellen Kultur liefere, ja, dieses auch gar nicht anstrengend. Dann wäre es nicht weit davon gelangen, für das Anliegen der Archäologie selbst, wieder ein paar Künstler archäologische Indizien und Methodik karikieren. Doch lässt sich die Spurensicherung auch anders sehen und diskutieren. Ich möchte im Folgenden jetzt insbesondere zwei Aspekte etwas näher ausführen. Zwar erstens, die in den Werken der Spurensicherung enthaltene implizite Kritik an der archäologischen Methode und zweitens, den Umstand, dass diese Kritik an der archäologischen Methode insofern Fehlerplatz ist, als die Spurensicherung gleichzeitig die Unzulänglichkeit des Indizienparadigmas selbst vor Augen führt. Zunächst zur in der Spurensicherung unmittelbar enthaltenen Kritik an der archäologischen Methode. Wie schon gesagt, handelt es sich in vielen Fällen um Parodien und Karikaturen von Wissenschaftlichkeit, wie sie die Archäologie scheinbar ideal exemplifiziert. Doch dies ist alles andere als harmlos. Die Adolf Urbanschi, indem sie ihre Form scheinbar übernimmt, ihre Inhalte aber denunziert, richtet sich die Spurensicherung gegen die Verwissenschaftlichung unserer Welt. Trotz aller Sorgfalt und Exaktheit wird ja hier keine wirkliche wissenschaftliche Arbeit dargestellt. Und es werden keine wirklichen Aussagen über irgendeine tatsächliche Gegenwart oder Vergangenheit gemacht. Stattdessen wird auf etwas anarchistische Weise die Methode karikiert, mit deren Hilfe scheinbar absolutes Wissen gewonnen wird. Wissen, das den Kunstfälscher entlarven, den Mörder überführen, den Patienten heilen und die Vergangenheit zum Sprechen bringen kann. In der Spurensicherung werden mitunter sehr persönliche Assoziationen und Erinnerungen evoziert, darauf hinweisen, dass jenseits des absoluten Wissens etwas Wertvolles verschüttet liegt, das einer anderen Art der Aufdeckung bedarf. Dieses Etwas ist gerade deshalb wertvoll, weil es sich der modernen Wissenschaftlichkeit entzieht und eben nicht von der Archäologie oder einer anderen Wissenschaft ohnehin zutage gebracht wird. Und in diesem Sinne ist die Spurensicherung so etwas wie Anti-Archäologie. Sie stellt die Autorität der Archäologen in Frage, indem sie auf das Nichtwissenschaftliche verweist. Die Dinge, die uns als Wissenschaftler normalerweise entgehen, obwohl sie mindestens ebenso elementar und wichtig sind. Nur meine zweite Überlegung führt sehr viel weiter denn dies. Die Kritik am archäologischen Indizienparadigma ist insofern fehl am Platze, als die Spurensicherung selbst demonstriert, dass das Indizienparadigma auf ganz falschen Voraussetzungen beruht und im Grunde auch auf die Archäologie, wie wir sie gewöhnlich sehen, gar nicht anwendbar ist. Und das werde ich jetzt etwas länger ausführen. Anna Patrick Poirier formulierte 1991 folgenden programmatischen Sätze über ihren fiktionalen Archäologen des sogenannten Mnemosynen-Projektes, wobei sie interessanterweise auch auf die Psychoanalyse zurückverweisen. Und hier schreiben sie, dieser Archäologe ist ein hartnäckiger Psychiater, der in Fragmenten, in Etappen, mit vorsichtigen und langsamen Herantasten die Erinnerung auszugraben sucht. Er untersucht die Erde, um sie zum Sprechen zu bringen, und sie spricht. Und enthüllte ihren Spuren in ihren Wunden, ihre ganze vergrabene Geschichte. Für die Spurensicherung ist die Spurenlesung der Archäologie nur am Entdecken, am Aufdecken, am Archivieren, am Klassifizieren und am Beschreiben materieller Interessen interessiert, die dann angeblich für sich sprechen und historische Wahrheiten offenbaren. Das wird deutlich bei den Poiriers, aber auch beim Anderen. Wichtig ist jeweils nicht, was genau gefunden wird, und was uns dieser Fund über seine eigene Geschichte erzählen kann, sondern der Prozess des Findens und Bearbeitens der Funde selbst ist viel wichtiger. Das aber scheint zumindest nicht viel mit Archäologie zu tun zu haben. Was eigentlich nur der erste Schritt umfassender Interpretationsarbeit auf dem Weg zu historischer Erkenntnis ist, wird von der Spurensicherung zum eigentlichen Ziel erklärt. Und genau damit wird die Archäologie natürlich verkannt. Ähnlich bemerkte Lambert Schneider, dass Werke der Spurensicherung durch ihre kriminalistischen Assoziationen in materiellen Spuren verankerte Direktzugänge zu einem historischen Ursprung zu überlegen. Doch das kann die Archäologie nicht leisten. Ein Verständnis der Archäologie als reine Indizienwissenschaft wird ihrem tatsächlichen Anspruch und ihren vielfältigen Arbeitsweisen nicht gerecht. Sie kann eben nicht allein auf der Grundlage materieller Überreste oder Spuren die Vergangenheit quasi wieder auferstehen. Ein archäologischer Fund oder Befund muss erst als solcher interpretiert werden. Was er besagt, ist abhängig von Fragestellungen, Methoden und perspektivischen Erwartungen, bei denen Archäologen heute interpretieren und diese Interpretationen anderen gegenüber kommuniziert werden. Dies ist das zentrale Credo der Interpretive Archaeology. John Barrett drückte deren Grundgedanken vor einiger Zeit so aus: Artifacts mean nothing. It is only when they are interpreted through practice that they become invested with meanings. Our knowledge is not grounded upon the material evidence itself, but arises from the interpretive strategies which we are prepared to bring to bear upon that evidence. Entsprechend gilt für Jäger und Detektive, sowie für die Medizin, die Psychoanalyse und auch die Kunstgeschichte. Immer ist es die Interpretation, die die Spur erst entstehen und signifikant werden lässt. Donald Spence, ein Gegner von Freuds archäologischer Metaphorik und der psychoanalytischen Sherlock Holmes-Tradition, wies entsprechend darauf hin, dass die Psychoanalyse im Grunde spekulativ vorgeht. Weil ein eindeutiger Zusammenhang zwischen beobachtbaren psychischen Phänomenen und zugrunde liegenden Ursachen in der Vergangenheit schlicht nicht existiert. Die Vergangenheit des Patienten wird auf der Grundlage der dem Analytiker bekannten Fakten konstruiert. Auch in der Kriminalistik kommt es eigentlich nicht auf die Rekonstruktion des tatsächlichen Tathergangs an, sondern auf das Überzeugen des Gerichtes bzw. der Jury von einer bestimmten Version, also einer bestimmten Interpretation des Tathergangs auf der Basis zahlreicher Annahmen und Hypothesen. Selbst Hercule Poirots gepriesene archäologische Methode kann nur eine hypothetische Rekonstruktion des Tathergangs liefern, die zwar alle Umstände sinnvoll erklären kann, aber am Ende doch unbeweisbar bleibt. Und er selbst weiß das natürlich sehr gut über seine eigene Arbeit. Insofern, als das Indizienparadigma also eine unbestreitbare, eindeutige Beziehung zwischen Ursachen und Wirkung impliziert, ist es irreführend. Jede Spur kann immer auch anders gelesen und interpretiert werden. Nichts ist schwerer vorherzusagen als die Vergangenheit. Auch darin erweist sich ein Zusammenhang zwischen Spurenlesen und Wahrsagen. Ich sehe also zwischen Spuren und Botschaften beziehungsweise zwischen indexikalischen und symbolischen Zeichen, wenn man diese Begriffe verwenden will, keine strikte Trennung. Meines Erachtens gilt erstens, dass Spuren und Indizien erst durch Interpretationen zu sinnvoll deutbaren Spuren bzw. Indizien werden und keineswegs interpretationsneutral sind. Es kann mitunter große Diskrepanzen darüber geben, ob eine bestimmte Beobachtung eine Spur ist bzw. ein Indiz und wovon oder nicht. Spuren sichern und Spuren lesen lassen sich nicht trennen, sondern beide sind untrennbar miteinander verknüpft. Und es gilt zweitens, dass Spuren immer auch Symbole sein können, die Botschaften vermitteln und dass es genau auf diese Botschaften vorrangig ankommt. Hier zum Beispiel sieht man das Bild von Fußspuren im Strand in Wales. Nun kann man bestimmen, welche Schuhgröße die Person hatte und vielleicht mit welcher Geschwindigkeit die Person hier gelaufen ist. Wenn ich Ihnen aber sage, dass ich natürlich dieses Bild aufgenommen habe, das ist meine Spur und ich habe die Spur so angelegt, um dieses Bild aufnehmen zu können, dann sieht man gleich, dass die Wichtigkeit dieses Bildes, wenn man diese Information hat, natürlich in der Bedeutung liegt, die ich in diesem Fall, also diesen Spuren gebe. Und das ist das eigentliche, worauf es ankommt. Hätte es nur die Spur gegeben, einmal wäre die Spur nicht so gerade gewesen, denn ich hatte schon auf den Link geguckt, dass es auf dem Bild rauskommt, aber dann hätte ich das Bild hier auch gar nicht aufgenommen und auch nicht hier zeigen können. Man kann auch denken an Daumenabdrücke als Unterschrift. Das ist natürlich ein Abdruck, aber worauf es dann kommt, ist die Signatur. Auf künstliche Patina, wo Alte simuliert wird. Und die simulierte Abnutzung in Design und Mode, die heute sehr weit verbreitet ist, sowie absichtliche Schuhabdrücke in frischem Beton oder die abgenutzte Grabungskette als archäologischen Status. Jedenfalls liegt natürlich schon Insider-Informationen. In jedem Fall liegen natürlich schon Spuren vor, aber worum es eigentlich geht, ist etwas ganz anderes. Wenn das so ist, lassen sich im archäologischen Material kaum klare und methodisch relevante Unterscheidungen treffen zwischen Nicht-Spuren, Spuren und Botschaften. Die erforderlichen Interpretationsleistungen zu ihrem Verständnis gleichen sich jedenfalls. Es handelt sich um, was Hans Lenk Interpretationskonstrukte genannt hat. Sowohl das Indizienparadigma als auch die Spurensicherung spiegeln demzufolge nicht die tatsächliche Arbeit der Archäologen. Für die Künstler scheint es freilich auch das eigentliche Ziel der Archäologie, dem Verstehen der Vergangenheit anhand ihrer materiellen Überreste, auch gar nicht anzukommen. Was für die Künstler wichtig ist, ist nicht der Ort, wohin sie gelangen oder gelangen möchten, sondern der Weg, den Archäologen gehen und den sie selbst aufgehen möchten. Und Und Thomas Schneider nennt das den Weg eines bestimmten Nachdenkens, Reflektierens und Erlebens. Der Bezugspunkt der Spurensicherung ist somit nicht die Vergangenheit, sondern, wie Nikolaus Hindemann es ausdrückte, die symbolische Geste des Erinnerns selbst. Die Kunstwerke selbst erweisen sich so als Neuschöpfungen, die Archäologie nur zitieren und tatsächlich vor allem über ihre eigene Gegenwart und sich selbst sprechen. Sie sind Vehikel der Selbsterkenntnis. Günther Mettgen resümierte im einleitenden Kapitel des berühmten Spurensicherungsbuches von 1974 wie folgt. Letztlich sind diese Ruinen, die Reste der Spuren, ein Anlass zur eigenen Positionsbestimmung. Die Suche nach dem scheinbar Vorgegebenen wird vor allem eine Suche nach sich selbst, nach einem Standpunkt in der rasch wechselnden Gegenwart. Es ist nicht das Endresultat des Zählens, sondern der Prozess, durch den der Künstler zu ihm gelangt. Lambert Schneider sprach deshalb auch davon, dass die Spurensicherung ihren Gegenstand selbst erfindet. Und damit kommen wir zu meinem dritten Abschnitt. Am Beginn meines Vortrags zitierte ich Massimo Pallottinos Vergleich der archäologischen Forschung mit kriminalistischen Untersuchungen. Interessanterweise setzte er sein Argument fort mit dem Vorschlag, dass es vielleicht gerade der Prozess der Spurensuche und des Spurenlesens sei, der die Archäologie so exciting to the general public macht. The public who derive such enjoyment from reading detective stories or following the twists and turns of cold cases. Könnte es demnach nicht sein, dass auch die Archäologie selbst vor allem einen Weg und nicht ein Endziel verfolgt? Dass nicht auch die Archäologie aus ständigen Neuschöpfungen besteht, die nur immer ihre eigenen Vorgänge akzeptieren und tatsächlich vor allem über ihre eigene Gegenwart und sich selbst sprechen? Dass nicht auch die Archäologie ihren Gegenstand immer neu erfindet? Und genau das scheint mir der Fall zu sein. Aber zunächst noch einmal John Barrett, der mir noch einmal als beikräftigende Autorität dient. Da schreibt er hier, there is no actual past state of history out there, which is represented by our data, and which is waiting for us to discover it. All we have are the context of our desires to know a past, positions from which we may then examine the material conditions, which others, at other times and from other perspectives, also sought to understand. We should treat this material as a medium from which it is always possible to create meaning, rather than a record which is involved in the transmission. Archäologische Funde sind also ein Medium, das immer wieder menschliches Verlangen nach Wissen über die Vergangenheit befriedigen kann. Insofern, als das archäologische Spurenlesen ein archäologisches Indizienparadigma zitiert, mit dessen Hilfe man nur vermeintlich der Vergangenheit auf die Spur kommen kann, wird es zur Selbstarbeit. Und in diesem Sinne ist die Spurensicherung nicht fiktive Archäologie, sondern Archäologie fiktive Spurensicherung. Was wir als Archäologen tatsächlich tun, ist nicht immer tiefer in unsere eigene Geschichte vorzudringen, sondern Kommentare über sie anzuhäufen, die sich ändernde Positionen, Blickwinkel und Haltungen widerspiegeln. Die Suche nach der Vergangenheit ist die Suche nach uns selbst im rasch wechselnden Gegenwart. Die Archäologie erfüllt somit keine konkreten Bedürfnisse, die zu irgendeiner Zeit erfüllt sein würden. Nun kennen wir die Vergangenheit, könnte man gleich mal sagen. Nun wissen wir, woher der Mensch kommt. Als dass er ein tief empfundenes Verlangen nach Vergangenheitssuche und Vergangenheitsinterpretation kultiviert und immer neu zum Ausdruck bringt. Deshalb geht archäologische Forschung immer weiter, ganz unabhängig davon, ob man viel oder wenig findet. Eine archäologische Sammlung ist nie komplett, wie viel auch immer man zu ihr hinzufügen mag. Und man hat nie genügend Fundstellen vor der Zerstörung bewahrt. Wie viel Notgrabungen und archäologische Reservate es auch geben. Ein ähnliches Verlangen nach kontinuierlicher Standortvergrößerung findet sich, wenn man den Blickwinkel von der wissenschaftlichen Disziplin auf ein breiteres Publikum hinausweitet. Was das Bild der Archäologie in den Medien angeht, so schrieb mir Tom Sternberger, dass seiner Meinung nach der Archäologe häufig die Rolle eines Magiers oder Zauberers übernimmt, in dessen Person Vergangenheit und Gegenwart miteinander in direkte Verbindung kommen. Man könnte archäologische Ausgrabungen so stören, als Rituale dieses Prozesses betrachten, die zur Definierung der Gegenwart notwendig werden, einem Schöpfungsprozess, an dem der Zuschauer jedes Mal neu teilnehmen, in dem der Zuschauer auch jedes Mal erneut seine eigene Position im Zeit und Raum festlegen kann. Archäologisches Arbeiten manifestiert sich dabei weithin vor allem im Bild des Wissenschaftlers, der an der abenteuerlichen Trennung und Ausgrabung durchführt. und dabei wichtige Entdeckungen macht. Dieses Klischee kennzeichnet nicht nur den überwiegenden Teil der gegenwärtigen Berichterstattung über die Archäologie in den Medien, sondern auch populäre Darstellungen der Archäologie-Geschichte. Das Bild des Archäologen ist fast immer das der Sache vollkommen hingegebenen Abenteurers und Forschers, der Fundorte und Fundstücke für die Wissenschaft erschließt und in Besitz nimmt. Er, fast immer ist es ein Er, will jedoch nicht, ist ein stereotypischer Held, der sich auf eine Suche begibt, im Feld vielfach getestet wird, aber trotz allem eine spektakuläre Entdeckung macht und schließlich als der tugendsame Held einkehrt. Paradigmatisch dafür ist natürlich das Leben und die Karriere von Heinrich Schliemann. Wie kein anderer personifiziert er bis heute den archäologischen Helden, der ein Außenseiter ist und zwar schon früh die geografische Wahrheit des homerischen Berichtes ahnt, aber erst am Ende seines Lebens und unter großem persönlichen Einsatz schließlich in Troja die Entdeckung macht, die ihm recht zu geben scheinen und ihn in Deutschland Anerkennung bringen und zum Volkshelden machen. Schliemanns Lebensgeschichte wurde schon von ihm selbst mythisch verklärt. Besonders einflussreich war aber insbesondere der 1949 publizierte Bestseller Götter, Gräber und Gelehrte des Autors Kurt Marek alias C.W. Ceram, in dem auch Schliemanns Leben dargestellt wurde. Ceram erzählte in diesem Buch, das seitdem in 25 Sprachen übersetzt wurde und weltweit fast 2 Millionen Mal verkauft wurde, die Geschichte berühmter archäologischer Entdeckungen im östlichen Mittelmeergebiet, dem Nahen Osten und Zentralamerika. Sein Erfolgsrezept bestand aus einer Mischung von vielerlei historischen Fakten und freier Auswahl, die es dem Leser stets ermöglichten, sich mit den jeweiligen Helden emotional zu identifizieren. Typisch für das hier entstandene Genre des archäologischen Tatsachenromans ist die ständige Betonung des Geheimnisvollen, des Abenteuers und die damit verbundenen Umgebungen archäologischer Ausgrabungen und die schließliche Belohnung im Moment der Entdeckung der archäologische Schätze oder umwälzende Einsichten offenlegt, dadurch Licht ins Dunkel bringt und wissenschaftliche Anerkennung zur Folge hat. In Ceram's Fußspuren traten später unter anderem Jeffrey Bibby, Rudolf Partner und Philipp Vandenberg und viele andere, die im Wesentlichen ein ähnliches Erfolgsrezept anwenden, das noch immer viele Menschen begeistert. Im Mittelpunkt jeder Geschichte stand dabei, ähnlich wie in der Kriminalgeschichte, der Entdeckungsprozess. Amateurarchäologen beziehen von diesem Motiv bis heute gelegentlich Motivation für ihre eigene Forschung. Doch für sie bewahrheitet sich zumeist, was auch für Schatzsuchergeschichten im Film gilt, nämlich dass die eigentliche Belohnung für die ausgestatteten Strapazen und etwaigen materiellen Einsatz nicht im Wert des Schatzes besteht, sondern in dem Abenteuer der Suche selbst. Selbst wenn Sigmund Freud waren die Strapazen und Abenteuer, die einer Entdeckung vorangehen, ein zentraler Bestandteil seiner archäologischen Methode in der Psychoanalyse. Und das schrieb er nämlich an einem Platz. Der narzisstische Ruhm Schliemanns sollte den neurotischen Menschen die Arbeit an der Erinnerung verschönen. Das ist nicht Freud, der spricht, sondern das ist jemand, der über Freud spricht. Jeder konnte sich insgeheim wie ein berühmter Archäologe fühlen. Und die Strapazen der Ausgrabung waren der Unlust vergleichbar, die sich angesichts von Widerständen alles zu erzählen einstellten. Wenn Heinrich Schliemann bei jedem Wetter auf freiem Feld arbeitete, dann durfte der Patient keine Mühe scheuen, um sich der von Freud entwickelten Methode der freien Assoziation eifrig zu widmen und Schicht für Schicht in Erinnerung freizulegen. Auch Archäologen geben dem Entdeckungsprozess gerne eine zentrale Bedeutung in der Darstellung ihres Faches nach außen. Strapazen des Ausgrabens und den Moment der Entdeckung können Kinder zum Beispiel im englischen Flag Fan nachempfinden, wo der Archäologe und derzeitige Präsident des Council for British Archaeology, Francis Pryor, eine Sandkiste errichten lassen, in dem zuvor eingegrabene Schätze ihrer Entdeckung harren. Das erinnert ganz allgemein an die Ausgrabung, die im 18. Jahrhundert wichtigen Besuchern von Pompeji vorgespielt wurde. Dort wurden bereits ausgegrabene Gebäude mit Münzen und Statuen angefüllt und mit Erde überschüttet, um dann in Anwesenheit der Ehrengäste mit wohlgeprobten Ausrufen der Überraschung neu entdeckt zu werden. Die populäre Faszination, die von der Archäologie ausgeht, wird demnach vor allem von den vermeintlichen oder wirklichen Charakteristika des archäologischen Forschungsprozesses gespeist. Auch die enorme Popularität der britischen Fernsehserie Time Team markiert ihre Ursache für. Und ich ahne, dass die Sendung in Deutschland überhaupt nicht gelaufen ist. Während der einstündigen Sendung, die normalerweise jeweils eine dreitägige Ausgabe dokumentiert, sieht man ein Team von Archäologen in Action. Sie graben so schnell und machen so viele Entdeckungen, dass der Moderator Tony Robinson ständig von Schnitt zu Schnitt herumrennt. Und das geschieht ja, ist hinzugekommen. Dazu werden eine Reihe von Experten eingeschaltet, deren einlaufende Analyseergebnisse, so etwa wie ein Wahlabend, die Interpretation der Archäologen ständig verändern und verfeinern. Aber mein letztes Beispiel zeigt eine deutsche Sonderbriefmarke vom letzten Jahr, die wir bestimmt alle kennen. Sie heißt Archäologie in Deutschland und illustriert weder den archäologischen Interpretationsprozess noch irgendeine historische Erkenntnis. Stattdessen wurde eine archäologische Spur gewählt, die sich auf zwei Ebenen lesen lässt. Zunächst ist diese Spur das direkte Ergebnis einer archäologischen Untersuchung. Die Grabungskanten sind deutlich erkennbar. Im Inneren des größten Raumes liegt offensichtlich ein Messstock und es handelt sich also ganz offensichtlich um eine Art Grabungsdecke. Auf einer zweiten Ebene illustriert dieses Bild, aus dem nicht hervorgeht, wo genau der Fundort liegt, das kollektive Bemühen der deutschen Länder, archäologische Fundstätten als historisches Kulturerbe aufzufinden, zu schützen und zu erforschen. Archäologie in Deutschland also wird hier ganz im Sinne der Spurensicherung durch die materielle Bezeichnung ihres Prozesses und nicht durch ihre Ergebnisse charakterisiert. Alle diese Beispiele sollen unterstreichen, dass es in aller Regel der Forschungsprozess und nicht irgendein bestimmtes Forschungsergebnis ist, auf das es in der Archäologie ankommt. Anders ausgedrückt heißt das, dass die Archäologie nicht deshalb für unsere Zeit Bedeutung hat, weil sie bestimmte Einsichten über die Vergangenheit liefert, sondern weil eben der Prozess des archäologischen Arbeitens selbst bedeutungsvoll ist. Wie ich gezeigt habe, ist dies der Fall für den Wissenschaftler, der sozusagen stellvertretend für die Gesellschaft die materiellen Interessen der Vergangenheit als Medium der Selbstdefinition für seine eigene Gegenwart erschließt und bedeutungsvoll macht. Es trifft aber auch auf das Laienpublikum zu, das in Begeisterung für archäologisches Suchen und Entdecken und vielleicht sein eigenes Bedürfnis nach Standortvergewisserung zum Ausdruck bringt. Und zum Schluss stelle ich fest, dass genau darin aber Archäologie, das Indizienparadigma und die Spurensicherung letztlich doch einen gemeinsamen Nenner finden. Denn alle drei sind Gesten des Erinnerns und Ausdruck einer bestimmten Art des Reflektierens und Erlebens der Vergangenheit und ihrer materiellen Überreste der Gegenwart. Sie alle produzieren Neuschöpfungen, die die Vergangenheit in die Gegenwart übersetzen und dabei im Grunde nur der Selbsterkenntnis dienen. Vielen Dank.